Ihr habt hier ein Thema stehen, irritiert Jesus. Das habe ich euch heute mitgebracht. Rätselhafte und kontroverse Worte Jesu. Heute geht's um das Reich Gottes. Die Vorgeschichte dazu ganz kurz. Einmal im Jahr bin ich jeweils eingeladen unten in Württemberg auf dem Schönblick. Das ist irgend so ein Gästehaus, ähnlich wie der Flensunger Hof. Und da habe ich dann immer eine Bibelwoche, muss ich da halten. Morgens und abends Bibelarbeiten für die Gäste, die dort im Haus sind. Und die Leute, die fragen immer schon etwa ein Jahr im Voraus, muss das Thema feststehen, damit die das in ihre Schriften da und Verteilblätter eindrucken können. Und weil ich letztes Jahr verschiedentlich hängen geblieben bin, immer an so Aussagen Jesu, wo ich dachte, was will er damit sagen? Und was bedeutet das so? Ja, wer Vater oder Mutter nicht hasst, der kann nicht mein Jünger sein, so ungefähr. Oder wenn dich dein rechtes Auge stört, dann reiß es aus. Wenn dich deine Hand irritiert, hack sie ab. Das sind Aussagen, da muss man erst dreimal drüber nachdenken. Und so habe ich gedacht, ich mache mal so eine Serie über rätselhafte und irgendwo irritierende, kontroverse Aussagen Jesu. Weil das, was Jesus sagt, meistens nicht so glatt oder eindeutig ist. Geht immer nicht sofort ein. Und manchmal stellen diese Worte Jesu auch unsere Vorstellung vom Reich Gottes, von seiner Macht, von seiner Kontrolle in Frage. Und ja, dann dachte ich, solche Aussagen Jesu, die rütteln wach, die regen an zum Nachdenken und vielleicht eröffnen sie uns auch einen ganz neuen Blick und geben eine andere Perspektive für Gottes Wirklichkeit und sein Wirken unter uns. Ein so ein Ausdruck oder so ein irritierendes Wort ist über das Reich Gottes. Naja, sicher denke ich mal, manche von euch haben darüber schon nachgedacht. Jesus spricht viel vom Reich Gottes und vom Himmelreich. Das wird so genannt in Bildern, Gleichnissen, manchmal geheimnisvoll, manchmal ein bisschen sehr konkret und direkt. Und manchmal dann klingt es so, als ob dieses Reich schon da ist. Und dann auf der anderen Seite denkt man, ja, es ist irgendwo verborgen. Man sieht es nicht, man hört es nicht, hat keine Grenzen, ist nicht irgendwo ein Territorium. Ja, und dann redet er, es soll kommen, das heißt, es ist noch gar nicht da. Oder wie muss man das dann verstehen? Das sind also so die Gedanken, die mir dann durch den Kopf gegangen sind. Und ja, die Begriffe, die in der Bibel dafür verwandt werden, sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament. Im Alten Testament heißt es Malkut. Ja, nur da können wir nicht viel mit anfangen. Im Neuen Testament wird im Griechischen davon der Basileia gesprochen. Der Basileus ist der König und die Basileia ist eigentlich die Königsherrschaft. Das ist also dort, wo ein König königlich regiert und wo sein Wirken zur Geltung kommt. Und diese Königsherrschaft Gottes, die umfasst einerseits, da heißt es im Psalm 103, der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet, sein Reich herrscht über alles. Tja, im Himmel hat er seinen Thron. Und über alles herrscht sein Reich. Und andererseits meint Jesus eine Wirklichkeit, die Gott uns ein Stück weit anvertraut oder Menschen, die sich ihm anvertrauen und die sich ihm und seinem Geist unterstellen und lehrt deshalb zu beten im Vater unser, dein Reich komme. Tja, wie müssen wir uns das vorstellen? Daraus entsteht ja eine gewisse Spannung, dass eben die Spannung, die wir haben, das Reich Gottes ist einerseits überall und mitten unter uns gegenwärtig und auf der anderen Seite ist es noch nicht vollendet. Wir können seine letzte Wirklichkeit hier auf dieser Erde nicht sehen. Dann redet Jesus in Gleichnissen davon, dass es unscheinbar wächst, oft verborgen und im Endeffekt, wenn wir vom Reich Gottes irgendwo reden, widerspricht es letztlich unseren Vorstellungen von Macht oder von Größe. Wie wollen wir es denn definieren? Wie wollen wir es denn sagen? Das Deutsche Reich versuchte man einerseits zu definieren. Es ist heute auch nicht mehr so, wie sie es damals grenzenmäßig gesetzt haben. Und deshalb mein Gedanke für diese Predigt ist, das Reich Gottes ist anders, als wir es erwarten. Es kommt verborgen und unscheinbar, aber es verändert Menschen und deren Verhalten und deren Umwelt. Dort, wo es antritt. Es ist auf der einen Seite eine versprochene Herrlichkeit und wird letztlich endgültig offenbar, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit wiederkommt und sein Reich, nämlich den neuen Himmel und die neue Erde, aufbaut. Die Sehnsucht nach sichtbarer Veränderung. Viele Menschen fragen heute, wenn ihr irgendwo euch bekannt gebt als Christen und aus der U-Boot-Stellung auftaucht und sagt, ja, ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus und auch glaube auch, dass er herrscht, dann werden Leute immer fragen, wo und wie? Wo sieht man es denn? Wie regiert er denn? In deinem Leben? In meinem Leben? Warum sieht man so wenig davon? Und die Frage, die haben schon die Pharisäer auch gestellt. Wo es heißt, als Jesus von ihnen gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes? Da antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen. Man wird auch nicht sagen, siehe hier oder da. Denn seht, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Oder bei Luther heißt es auch, inwendig in euch. Tja, damals erwarteten die Leute von Jesus sichtbare Zeichen. Die erwarteten, dass durch ihn jetzt auch eine Veränderung im Land passiert, auch politisch. Das fremdbesetzte Land war ja von den Römern beherrscht, Israel damals, und da sollte etwas kommen. Und denen sagte er, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Also da rollen nicht jetzt auf einmal Fahrzeuge an mit Fahnen drauf und jetzt setzen wir unsere Fahne dahin und wir sind da und wir regieren. Mitten unter euch oder mitten in euch. Das war damals eine provozierende Aussage Jesu und die ist es bis heute. Reich Gottes ist eben von uns nicht so definierbar. Und die Frage, die Leute immer wieder stellen, wie kann Gottes Herrschaft mitten in einer Welt voll Konflikten, voll Leid, voll Kriegen, wo Mord und Totschlag herrschen und wo die Macht des Stärkeren immer wieder durchgesetzt wird, wie kann da Reich Gottes sichtbar sein? Und ich frage mich manches Mal, ob auch wir als Gemeinde Jesu und als Christen oft mal vielleicht doch auch die falsche Vorstellung haben oder an den falschen Stellen suchen und versuchen, Reich Gottes zu erkennen. Vielleicht erwarten wir auch mehr Spektakuläres. Da müssten doch was geschehen. Heilungen. Da müssten doch Leute gesund werden. Da müssten doch Veränderungen geschehen, wenn Jesus im Leben eines Menschen ist und alles neu wird. Warum sind sie dann immer noch so wie früher? Diese Dinge gehen einen durch den Kopf. Und da sagt Jesus, das Reich Gottes ist schon mitten unter euch. Mitten unter euch. Was heißt das? Sprengt einerseits die Wahrnehmungen und die Erwartungen seiner Zuhörer. Die dachten an politische Macht. Die dachten, dass Jesus auch jetzt irgendwo mal auftritt und sagt, das hat hier keinen Platz und das kommt jetzt rein. Jetzt werden wir ändern, machen eine Kabinettssitzung und dann wird ein Gesetzesentwurf vorgelegt und der wird dann durchgesetzt. Und dann heißt es ab 1. Mai ist das Benzin billiger und dann gehst du an die Tankstelle und es kostet immer noch 2,10 Euro. Ist so. Wie ist das mit diesem Reich Gottes? Es beginnt dort, wo Menschen Jesus vertrauen, sich seinem Willen öffnen. Das Reich Gottes breitet sich nicht durch Zwang und durch Druck aus oder Gewalt, sondern durch innere Veränderung. Es ist kein territoriales Reich, wie jetzt zum Beispiel im Islam wird beschlagnahmt, dort wo eine Moschee ist und im Umkreis, von wo man von dem Turm der Moschee, da ist der Muezzin und der spricht da oben sein Gebet, dass Allah Gott ist und es keinen anderen gibt. So weit wie der Klang der Stimme von dem Turm der Moschee gehört wird, das ist Territorium des Islamischen Reiches. Und alle, die da drin wohnen, wenn sie Nachfolger Allahs sind, gehören sie dazu, und wenn sie es nicht sind, sind sie Feinde und müssen als solche eben entweder bekehrt werden oder ja, bekämpft werden. Beides liegt dem Islam nahe. So, sagt Jesus, soll es nicht sein, sondern es kommt mitten unter euch und es ist inwendig in euch. Das heißt, es wirkt im Innern des Menschen und breitet sich dort aus, wo Jesus als Herr anerkannt und angenommen wird und wo man seinen Weisungen folgt und das mit Hilfe des Heiligen Geistes auslebt und verwirklicht. Und dann kündigt Jesus an zu Beginn seines Wirkens, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Erfüllte Zeit, dort wo Jesus aufgetreten ist. Buße tun ist ein Begriff, der heute negativ behaftet ist, weil wir das Buße tun immer mit Strafe abbüßen oder mit Schuld erkennen verbinden. Das griechische Wort, was hier steht, heißt Metanoia. Metanoia. Och, das haben sie uns eingetrichtert damals in der Bibelschule, dass wir das lernen. Metanoia, das heißt eigentlich umdenken, dass die Noe, das geht um den Sinn, um unser Denken, um unser Wahrnehmungsvermögen und um unsere innere Einstellung. Metanoia heißt eigentlich ein Umdenken, eine tiefgreifende innere Veränderung des Denkens, des Wollens und des Fühlens. Das bedeutet, sich von einem falschen Weg oder von einer falschen Erkenntnis abzuwenden und sich Gott zuzuwenden und damit einen neuen Blick und eine neue Perspektive für das eigene Leben und für die Welt um einen herum zu bekommen. Und das beste Beispiel für so eine Metanoia, für so eine Gesinnesänderung, wo das Denken umgedreht wird, die steht hier vor euch. Das war 1975. Damals war ich als ein junger Maschinenschlosser in Südafrika und habe für eine deutsche Firma da unten Maschinen und Anlagen gebaut. War eigentlich auf einem gewissen Höheflug meiner beruflichen Karriere. Dort in Südafrika bin ich auf einem Camp der Stadtmission damals mit dem Evangelium in Kontakt gekommen und habe im Nachdenken über das, was ich dort gehört habe, was für mich damals irgendwo, obwohl ich gut evangelisch war, gut Konfirmandenunterricht gelernt habe, vieles wusste, wo ich sagen musste, das habe ich so eigentlich noch nicht erkannt und verstanden. Und es hat dann bei mir dazu geführt, das Leben komplett neu zu überdenken. Und ich habe erkannt, wenn ich so auf diesem Höhenflug mein Leben weitergehe, werde ich das Ziel, was ich eigentlich möchte, nicht erreichen. Umdenken, Neudenken. Damals mit Hilfe des Gleichnis vom verlorenen Sohn war es für mich wirklich eine tiefgreifende innere Entscheidung und befreiend gleichzeitig, was meinem Leben eine neue Richtung gegeben hat. Ich wäre heute sicherlich nicht hier, wenn das damals nicht passiert wäre. Metanoia, Umdenken. Dass die innere Einstellung nach außen hin eine völlig neue Richtung gibt. Und das bewirkt Gott durch seinen Geist. Gottes Reich kommt durch Jesus und seine gute Botschaft, durch das Evangelium in unser Leben hinein und zeigt sich dort, wo letztlich Menschen an Jesus und sein Evangelium glauben. Und Glauben heißt eben auch, ihre Gesinnung, ihr Verhalten und damit ihre grundsätzliche Lebenseinstellung ändern. Dort, wo Liebe stärker wird als Hass, wo Menschen dann beginnen, vergeben zu können und Beziehungen wieder auf eine neue Ebene stellen, wo Versöhnung möglich wird und wo Hoffnung wächst. Und die Frage, die ich dir heute Morgen stelle, erkennst du Gottes Wirken auch so in deinem Leben? Hat es bei dir auch zu einer Änderung deines Denkens und damit auch zu einer Änderung des Verhaltens geführt? Das Reich Gottes wächst verborgen. Bei mir ist damals nicht etwas Weltbewegendes geschehen. Und Leute um mich herum haben es zunächst nicht erkannt. Aber auf einmal haben sie gesagt, wieso machst du das jetzt anders? Wieso bist du jetzt anders? Und als ich dann nach Hause kam, erstmals wieder nach Deutschland, ein Jahr später, dann erkannten meine Dorfkumpel und vom Stammtisch die Leute, du bist ein ganz anderer geworden. Und das hat mir damals gut getan, wenn Leute von außen erkennen, irgendwas ist jetzt an dem Heinrich anders geworden, als es vorher war und als wir ihn gekannt haben. Das Reich Gottes wächst verborgen. Der Herr Jesus hat seinen Jüngern gesagt, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes anvertraut, denn anderen wird es in Gleichnissen erzählt. Hier bezeichnet Jesus das Reich Gottes als ein Geheimnis. Mysterion ist etwas, eine Wirklichkeit, die sich nicht einfach logisch erschließt. Wir reden vom Reich Gottes und können es nicht definieren, sondern dieses Geheimnis wird erkannt im Vertrauen und im Leben, im Wandel mit Jesus, dass man merkt, ah, hier und da und so geschieht es, dort, wo Menschen verändert werden, dort, wo Menschen dem Evangelium glauben. Und dann erklärt Jesus den Jüngern das Geheimnis und sagt, es ist eigentlich wie bei einem Senfkorn. Es ist das kleinste und unbedeutendste unter den Samenkörnern. Und doch, wenn es gesät wird, wächst es und wird größer als alle Kräuter und es treibt große Zweige, dass unter ihm die Vögel des Himmels Schatten und Platz finden. Reich Gottes wächst und breitet sich aus. Das wird sichtbar in der Mission, das wird sichtbar in Gemeinden, wo plötzlich Leute, die die gleiche Gesinnung haben, sich versammeln, miteinander zusammenkommen, beten oder wie ihr hier so Bibelvertiefungen halten und dergleichen Dinge. Es wächst und hat seine Zweige und seine Äste und verbreitet sich auf der ganzen Welt. Und ich frage mich, warum vergleicht der Herr Jesus das Reich Gottes mit so etwas Winzigem, wenn es doch etwas ist, was die ganze Welt einerseits umspannen soll. Kleiner Same. Warum? Weil es im einzelnen Menschen beginnt. Weil es eben nicht durch Macht und Kraft umgesetzt wird, sondern, wie es beim Propheten Zacharia heißt, durch seinen Geist, inwendig im Menschen. Und deshalb lautet die Botschaft dahinter, Reich Gottes wächst anders, als wir es erwarten. Still, verborgen, oft langsam und unaufhaltsam. Und es braucht einen anderen Blick, um es zu erkennen. Oft geschieht das ganz unspektakulär. In kleinen Gesten der Liebe, die wir unseren Mitmenschen zeigen und geben. In Hilfsbereitschaft, im treuen Durchhalten. Dennoch, haben wir vorhin hier gesehen, das Lied gesungen, dennoch bleibe ich an dir in dem Wissen, weil du mich hältst. Im treuen Durchhalten. Es zeigt sich in Versöhnung, wo Menschen nicht Hass weiterleben und Gräben vertiefen, sondern Brücken bauen, dass etwas zusammenkommt und wieder versöhnt wird. Und dann im Glauben und Vertrauen, Gott wird kommen. Er richtet sein Reich auf und wir sind dabei. Viele warten auf dieses große Wunder. Wann wird das sein? Leute haben versucht, es zu berechnen. Die Wiederkunft Jesu wird dann und dann und dann sein. Bis heute haben sich über die 2 Jahrtausende viele, viele Menschen verrechnet. Und wir, wenn wir anfangen zu kalkulieren und den Maßstab anzulegen, wie viel noch ist, bis es dann kommt, wir werden genauso daneben liegen. Denn Jesus sagt, das Reich Gottes wächst bereits, jetzt ist es schon da und jetzt ist es unter euch. Und wie ist es hier? Von den Tagen Johannes des Täufers bis heute leidet das Himmelreich Gewalt und Gewalttätige reißen es an sich. Dieser Satz irritiert bis heute. Das Reich Gottes leidet Gewalt. Und damit macht Jesus deutlich, dass das Reich Gottes keine Nebensache ist, sondern ein hart umkämpfter Platz, ein hart umkämpftes, ich sage jetzt mal, Territorium, ein hart umkämpfter Bereich. Und fordert letztlich eine Entscheidung. Will ich mich auf die Seite und zu denen stellen, die bedroht leben, die mit Gewalt bekämpft werden. Open Doors gibt den Verfolgungsindex 2026. Das ist jetzt das Aktuelle. Alles, was orange und rot ist auf dieser Karte, ist dort, wo der Glaube an Jesus bekämpft wird. Wo Menschen, die sich zu Jesus bekennen, Gewalt leiden. Wo sie eingesperrt und verfolgt werden, wo sie mit rechnen müssen, dass man ihnen das Leben nimmt. Da könnt ihr die Karte angucken. Der europäische Bereich ist dabei jetzt erstmal rausgenommen. Da gibt es von Open Doors noch eine extra Karte für den europäischen Bereich und da ist Deutschland nicht ausgeschlossen. Wir haben Religionsfreiheit, aber bekennt euch als Christen und sagt, wer Jesus ist und ihr werdet sehen, wie sehr das Reich Gottes auch in Deutschland Gewalt leitet und es gibt Gewalttätige, die es an sich reißen. Wer Jesus begegnet, kann nicht neutral bleiben, kann nicht einfach untertauchen und so tun, am Sonntag bin ich Christ und unter der Woche darf es niemand wissen. Das geht nicht. Entweder oder. Nachfolge Jesu hat seinen Preis und deshalb sagt er im Wissen dessen schon im Voraus, das Reich Gottes leidet Gewalt und Gewalttätige reißen es an sich, werden versuchen, es mit Macht und Gewalt durchzusetzen. Und das gab es auch im Christentum. Verschiedene haben versucht, mit Macht und Kontrolle den Glauben durchzusetzen, ähnlich wie im Pharisäertum und damit zu sagen, wer oder was sie sind. Und dagegen zeigt Jesus einen anderen Weg. Er dient, anstatt zu herrschen. Er zwingt niemanden. Und er gibt sein Leben für Menschen, anstatt andere für sich und seine Ideen zu opfern oder hinzugeben. Und deshalb stellt sich auch für mich die Frage und für dich, wo fordert Jesus mich zur Wachsamkeit und auch zum Umdenken heraus? Und wo bin ich bereit, mich auch für die Leute mit einzusetzen und für sie zu beten, die unter solcher Gewalt und unter solcher Gewalttätigkeit leiden und dennoch treu bleiben an Jesus, weil sie erkannt haben, was der Herr Jesus mir gibt, kann mir kein Mensch und kein Reich auf dieser Welt bieten. Und deshalb mein letzter Gedanke, das Reich Gottes kommt in Herrlichkeit. Jesus hat gesagt, dann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in den Wolken mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und hier wird die Spannung für uns besonders deutlich. Er wird kommen, wir werden ihn sehen. Einerseits sein Reich schon angebrochen und da, und auf der anderen Seite noch nicht vollendet, noch nicht sichtbar. Wann wird das sein? Wie wird das gehen? Jesu erstes Kommen geschah unscheinbar, wie so ein Senfkorn, ganz klein, in Armut, in Schwachheit. Und am Ende wird Gottes Herrlichkeit sichtbar werden und seine Herrschaft, wenn Jesus wiederkommt, wenn sein Reich der Gerechtigkeit und Herrlichkeit aufgerichtet wird, wenn der neue Himmel und die neue Erde kommen und wenn das geschieht, was die Jahreslosung für dieses Jahr heißt und verheißt, siehe, ich mache alles neu. Das Reich Gottes zielt auf Vollendung. Was heute noch verborgen ist, wird dann sichtbar sein. Und dann wird Jesus hervorheben, alle, die an ihn geglaubt haben, kommt, seid mit dabei, zeigt euch. Das letzte Wort über diese Welt haben nicht Chaos, nicht Gewalt und nicht der Tod, sondern Jesus und seine Königsherrschaft. Das ist die Hoffnung, die er verspricht. Und deshalb sagt er, Leute, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Und wir können als Gottes Hausgenossen im Prinzip jetzt schon uns so fühlen. Das wird dann einmal Herrlichkeit sein, wenn wir dort bei ihm so leben dürfen. Und ja, als Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Das gibt es in keinem anderen Königreich, dass seine Leute so nahe bei dem Herrn und König sein können und ihn sehen, wie er ist. Und wo Jesus verheißen hat, ich wünsche, dass ihr dort seid und meine Herrlichkeit seht, die ich von Anbeginn der Welt hatte. Was bedeutet das für uns, um damit das abzurunden? Gottes Reich ist näher, als wir denken. Oft ganz anders, als wir es erwarten. Es zeigt sich dort, wo sich Menschen von Gottes Geist und von seinem Wort verändern lassen. Es zeigt sich da, wo Menschen einander vergeben und wo Versöhnung geschieht, wo Hoffnung stärker wird als Angst und der Friede Gottes in den Herzen der Menschen regiert. Ein bewegendes Beispiel dafür haben wir selbst erlebt, meine Frau und ich und viele andere gleichermaßen, damals in Südafrika in den Jahren von 1989 bis 1994, als der ANC als Partei zugelassen wurde, Mandela aus dem Gefängnis entlassen wurde und viele Leute in Südafrika damit rechneten, dass jetzt ein Bürgerkrieg droht. Die Bundesrepublik Deutschland und das deutsche Konsulat haben im Auftrag von Berlin uns alle Deutsche zusammengeführt und Pläne gemacht, wie wir Leute beherbergen können, damit sie dann, wie sagt man, evakuiert oder rückgeführt werden können, wenn in Südafrika der Bürgerkrieg ausbricht, dass die deutschen Bundesbürger nach Deutschland zurückgeführt werden könnten. Ich habe damals dem Botschafter in Pretoria gesagt, wenn wir die Ersten sind, die gehen, was für ein Zeugnis hinterlassen wir? Durch den Propheten Jesaja hat Gott gesagt, wer glaubt, der flieht nicht. Wir bleiben. Es haben damals in diesem Land viele Menschen gebetet. Es gab große Gebetsvereinigungen, damit das mit dem Bürgerkrieg nicht geschieht. Mandela selbst wurde im christlichen Glauben erzogen. Er hatte einen Ziehvater, da wurde er als Junge hingegeben, der war Pastor und der hat ihn im christlichen Glauben geprägt. Während seiner 27-jährigen Gefangenschaft hat dieser Glaube dem Mandela innerlich auch Charakterstärke und Halt gegeben. Und er hat sich auch im Gefängnis bewusst dagegen eingesetzt oder dafür eingesetzt, dass man einander mit Menschlichkeit und Respekt begegnet. Auch als Gefangener den Gefängniswärtern gegenüber. Nach seiner Freilassung entschied er sich bewusst gegen Hass und Vergeltung. Er hat sinngemäß gesagt, wenn ich den Hass aus dem Gefängnis mitgenommen hätte, wäre ich innerlich weiterhin ein Gefangener geblieben. Wenn ich den Hass in meinem Herzen mitgenommen hätte, wäre ich weiterhin ein Gefangener geblieben. Wenn das Reich Gottes auf Vergebung und Versöhnung zielt, dann können wir im Herzen nicht Argmut gegen andere, Hass oder Vergeltung tragen, sondern dann gilt das, was Jesus gesagt hat, vergibt ihnen. Die wissen nicht, was sie tun. Und so hat sich auch Mandela dafür eingesetzt, dass Versöhnung statt Rache geschieht, dass Wahrheit über Lüge und Hass siegt. Und so wurde Südafrika vor einem Bürgerkrieg bewahrt. Reich Gottes in einem kleinen Bereich und irgendwo doch dann sichtbar und spürbar, weil Menschen sich von Gottes Wort haben leiten lassen und eben nicht Vergeltung geübt, sondern Vergebung und Versöhnung praktiziert haben. Und darum geht es im Reich Gottes. Vergebung statt Vergeltung, Versöhnung statt Hass, Hoffnung statt Angst. Gottes Reich ist größer, als wir es uns vorstellen und vielleicht näher, als wir denken, weil sich's mitten im Alltag ausbreitet, unter gewöhnlichen Menschen wie ihr und ich, und verborgen und trotzdem wirksam. Und das wünsche ich euch, dass wir es lernen, mit anderen Augen zu sehen, durch sein Wort und sein Geist uns leiten lassen und damit auch Teil dieses Reiches werden, das auch in unserem Alltag sich davon etwas ausbreiten kann. Und Gott euch dazu segnet. Amen. Herr Jesus, wir haben die Botschaft gehört von deinem Reich, dass es einerseits kommen wird in deiner Herrlichkeit und auch so, wie wir es gesungen haben, und auf der anderen Seite doch schon durch dich auch in uns und in unserem Herzen anbricht und gegenwärtig ist. Hilf uns, als deine Hausgenossen, als Bürger deines Reiches, auch hier schon so zu leben, dass auch durch uns Vergebung und Versöhnung geschieht, dass sich Hoffnung ausbreitet, die mehr ist als nur ein Warten auf den morgigen Tag. Gib uns Augen dafür, dass wir erkennen, wo sich auch unter uns und bei uns und durch uns dein Reich ausbreitet, auch unter gewöhnlichen Menschen, so wie wir sie sind. Hilf du dazu, Herr Jesus. Und so wollen wir dich auch an diesem Sonntag mit dem Namen Kantate dich loben und preisen und dir danken dafür, dass du ein herrlicher Herr bist. Du zwingst niemanden, du übst nicht Gewalt, sondern durch Liebe willst du dein Reich ausbreiten und auch deine Herrlichkeit unter uns offenbaren. Wir wollen dich bitten für die Leute, die das noch nicht erkannt und noch nicht gesehen haben. Schenke, dass wir ihnen den Blick und den Sinn dafür öffnen können, dass ein Umdenken geschieht, auch in unseren Herzen und in unseren Gedanken, hin zu dem, was dir wohlgefällig ist und was du möchtest. Wir wollen bitten für Leute, die den Mut am Leben und die Hoffnung auf etwas Besseres verloren haben, beten für Leute, die einsam und krank sind und sich nach Hilfe sehnen, und bitten für die, die trauern. Beides liegt so nahe, Leute, die Geburtstag feiern, in ein neues Lebensjahr gehen, und andere, die das irdische Leben hier beenden. Und lass es so sein, dass auch die, die sterben, die Hoffnung des ewigen Lebens in sich tragen. Gib uns auch Gnade, dass wir das nicht verlieren. So bitten wir dich, du barmherziger Gott, lass auch uns immer wieder einstimmen in das Lied der Hoffnung und dazu beitragen, dass der Glaube an dich auch durch uns verbreitet wird. Und was dein Reich betrifft, Herr, so bitten wir, wie wir es gelernt haben von dir, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So wünsche ich euch auch für die kommende Woche, dass die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und dass die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit euch sei. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Und der Herr hebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.